Wer bin ich? Ich bin Lukas Stach. Ich arbeite als Entwickler derzeit im Kernel-Team von Pangotronics. Wenn ich ein bisschen Kernel-lastig bin, liegt das also daran. Ab und zu bin ich auch im User Space unterwegs, halt die ganzen eher Grafikkomponenten, NESA, 3D, Wayland-Sachen so ein bisschen, wenn wir dazu kommen. Ja. Ich mache den ganzen Tag Open Source. Außer wenn ich gezwungen bin, irgendwelche Binärtreiber für unsere Kunden zu integrieren, aber davon versuchen wir loszukommen. Ja, ich werde mich bei dem Vortrag hier auf die Grafikteile des Multimedia-Stacks konzentrieren. Audio und sowas lasse ich hier mal außen vor. Ja, worum soll es heute gehen? Multimedia mit Grafik ist vor allem erstmal Bildausgabe an einem Rechner. Wie kommt das Bild überhaupt auf den Bildschirm? Wenn wir dann an die ganzen kleineren Systeme denken, ist da vor allem auch irgendwo Video interessant. Ja, inzwischen auf fast allen Systemen auch OpenGL, 3D-Grafik, und als letzten Punkt werde ich dann noch ein bisschen ansprechen, wie man das Ganze irgendwie zusammenbringen kann, also die Interoperabilität. Scheiße. Das Einfachste, eine Bildausgabe von einem Rechner, ist erstmal einfach ein Scanout, das heißt das Umsetzen von Pixeldaten, die irgendwie im Speicher vorliegen, meistens halt als Bitmaps gespeichert, linear irgendwo da liegen, in einen kontinuierlichen Datenstrom, der dann ans Display geht. Kommt irgendwann von den Bildröhren, die halt ständig wieder einen Refresh brauchen, die halt ein Bild nur ein paar Millisekunden halten können und deshalb halt die Zeilen immer wieder aufgefrischt werden müssen. Das ist halt das, was wir jetzt so als Refresh-Rate sehen. Und da ist halt ganz einfach die klassische Methode, irgendwo die Daten, die als Zeilen dann hintereinander im Speicher liegen, irgendwie einfach einen Scanout zu machen mit einer bestimmten Frequenz, die dann als Pixel-Clock bezeichnet wird, und dann einfach immer dieses Muster wieder abzufahren. Ja. Das lässt sich relativ einfach auch in Hardware realisieren. Waren dann so die Anfänge der Grafikkarten vor, oder kann eigentlich jeder Rechner, selbst ein C64 hat das schon gemacht. Ja, abbilden lässt sich das Ganze im Linux-Kernel oder im Linux dann über die FBDEV, also Frame Buffer Device API, die ist sehr einfach aufgebaut aus Anwendungssicht. Der Kernel stellt den Anwendungen dort einfach den Speicherbereich zur Verfügung, in den die Anwendungen ihre Grafikdaten reinschreiben können. Und der Kernel sorgt dann dafür, die Grafikhardware entsprechend anzusteuern, dass das Bild irgendwie auf dem Monitor landet. Dadurch, dass die API so einfach ist, ist sie relativ unflexibel. Man kann sehr schwierig verschiedene Auflösungen einstellen oder immer nur mit größeren Umwegen. Es gibt keine Multimonitor-Unterstützung, also wenn... Ja, so besser. Gut. ja. Wenn es in der FrameBuffer-API halt Multimonitor-Unterstützung gibt, dann in der Form, dass halt jedem Monitor einfach fest ein Speicherbereich zugeordnet werden kann und dann kann sich eine Anwendung entscheiden, wo sie hinschreiben möchte, und das landet dann auf dem entsprechenden Monitor. Diese API ist vor allem in eingebetteten Systemen immer noch häufig anzutreffen, weil sie halt auch einfach umzusetzen ist, auch für die Leute, die die Treiber am Ende schreiben müssen, ist so eine FBDEV-API relativ straightforward, lässt sich einfach auf die Grafik-Hardware mappen und ist deshalb, trotz dass sie für moderne Anwendungen eigentlich schlecht geeignet ist, immer noch häufig anzutreffen. Ja. erfüllt allerdings halt nicht die Anforderungen, die man an moderne Grafikhardware hat. Dafür gibt es dann innerhalb von DRM Direct Rendering Manager, die Kernel-Infrastruktur, die dafür zuständig ist, mit den Grafikkarten zu reden. Da hat man sich dann irgendwann mal Gedanken gemacht, wie man modernere Grafikeinheiten abbilden kann. Und daraus ist dann das standardisierte KMS-Interface entstanden, was Kernel-Mode-Setting heißt. Das ist halt, das heißt, der Kernel kontrolliert die komplette Grafikhardware und was darauf passiert. Allerdings wird noch relativ viel vom User Space gesteuert. Und der User Space bekommt dann einen kompletten Überblick darüber, über die API, wie sieht meine Grafikhardware aus, auf der ich laufe, und kann dann entsprechend Entscheidungen treffen, wie er diese einstellen möchte. Das Umsetzen auf die spezifische Grafikhardware macht dann der Kernel. Das ist inzwischen so das Standardinterface zur Abstraktion von modernen Ausgabepfaden, außer natürlich auf Android. Die haben sich entschieden, wieder was ganz anderes zu machen. Darauf werde ich aber nicht weiter eingehen, da wir hier über echtes Linux reden. Ja. Durch dieses Interface bekommt der User Space die volle Kontrolle über alle Möglichkeiten, die die moderne Grafikhardware so bietet. Ich habe da jetzt einfach mal ein Beispiel. Das ist aus dem Blockdiagramm vom MX53. Das ist ein Embedded-Prozessor von Freescale. Da sieht man mal, was der ungefähr kann. Also das, was die Framebuffer-API abdeckt, ist genau dieser Teil hier oben. Die zwei Display-Controller. Die kann man damit noch relativ vernünftig ansteuern. Allerdings bietet der Ausgabepfad dort erheblich mehr. Image Signal Processor, ja, ich versuche das jetzt mal zu mappen. Das ist dann der Teil, der zum Beispiel Color Space Conversion machen kann. Das heißt, ich kann direkt Y- und V-Daten, wie sie in Videos vorkommen, dort reinschieben, und am Ende wird das Ganze während dem Scanout konvertiert. Mit kleineren Einschränkungen bei dieser Hardware. Ja, oder halt auch das Drehen von Bildern, wenn ich den Bildschirm gedreht angeschlossen habe, dass ich dann sage, in welcher Rotation soll mein Framebuffer am Ende angezeigt werden. Das kann die Hardware inzwischen alles autonom, und das möchte man natürlich auch irgendwie in der API abgebildet haben. Ja. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel auch das Overlay. Modernere Hardware-Einheiten können dann verschiedene Bilder direkt beim Ausgeben auf den Monitor zusammenfügen. Das heißt, ich habe einen Framebuffer, ein Video-Image, irgendetwas, was ich ausgeben möchte, und ich möchte ein Overlay darüber legen, also wahrscheinlich halt einfach ein kleineres Fenster innerhalb des Ausgabeteils. Klassischerweise müsste ich jetzt entweder mit der CPU oder wahlweise, wenn ich das zur Verfügung habe, mit irgendwelchen Hardware-Einheiten per DMA zuerst diese beiden Bilder kopieren, dieses Bild in einen neuen Speicherbereich kopieren, das Bild in den entsprechenden Teilen darüber kopieren und dann ausgeben. Viele von den moderneren Display-Engines haben einfach die Möglichkeiten, dass man solche Overlays direkt darüber legt und der Grafikprozessor an der Stelle dann entscheidet, für jeden Pixel von welchem Framebuffer er die entsprechenden Informationen holt. Das ist natürlich, wenn man auf Speicherbandbreite achtet, höher effizient, da ich halt einfach den Kopiervorgang an der Stelle sparen kann. Ja, was machen wir mit Video-Decoding? Wenn wir über Video-Decoding nachdenken, fällt wahrscheinlich den meisten als erstes mal die ganzen Softwarebibliotheken, die es dafür gibt, ein. Prominente Vertreter FFmpeg und libAV, die so die meisten Codecs implementieren. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten irgendwie schon mal auf dem PC gemacht haben und damit dann Videos decodiert haben. Das ist relativ einfach, weil es flexibel ist. Die Bibliotheken unterstützen einfach sehr viele Formate, können sehr viele Sachen abdecken, ist dann ja am Ende wieder das, was bei VLC zum Beispiel hinten dran hängt oder M-Player. Dazu braucht man allerdings dann entsprechend viel Leistung auf der CPU. Das reine Software-Dekodieren ist, braucht man da teilweise schon sehr leistungsstarke CPUs. Also wenn wir ein H264 Blu-ray Streams denken, geht das dann schon in den Bereich, dass man dann halt so ein x86er mit 3 GHz gut auslasten kann, nur durch das Dekodieren. Effizienter ist natürlich dann immer Hardware-Dekodieren. Wenn ich irgendwelche Einheiten zur Verfügung habe, möchte ich die dann wahrscheinlich auch nutzen. Seit Jahren ist es eigentlich Standard, dass jede Grafikkarte auch irgendwelche spezialisierten Einheiten zur Verfügung hat, die Video dekodieren können. Viele davon sind in den freien Treibern noch nicht vollständig implementiert. Also wenn wir an Nuvo, Radeon oder sowas denken, die haben jetzt erst in letzter Zeit, in den letzten Jahren, diese Möglichkeiten gelernt, da überhaupt diese Einheiten anzusprechen. In Hardware ist es allerdings schon lange vorhanden. Das ist wieder das, was wir auf dem MX-53 zur Verfügung haben. Das ist wieder ein Ausschnitt aus dem Blockdiagramm. Oben und unten, das ist weniger interessant, aber selbst dieser kleine Prozessor mit einem Design von 2010 hat schon die Möglichkeit, in Hardware 1080p Video in H264 zu dekodieren und umgedreht dann auch 720p Video zu encodieren mit einem Stromverbrauch von 1-2 Watt. Wenn ich das jetzt von der Software-Seite ansprechen möchte, habe ich mehrere Möglichkeiten. Und da gibt es einen ganzen Wald an APIs, die für Video-Decoding da sind. Das ist XVI lasse ich hier mal raus, das inzwischen relativ wenig interessant ist, da es erstens nur auf dem X-Server funktioniert, den inzwischen nicht mehr alle Geräte haben. Zweitens beschleunigt es nur einen ganz kleinen Bereich von dem, was man an Video-Decodierung macht. Also XVI kann klassischerweise irgendwie aus einer Applikation per Shared Memory den Speicher übernehmen, kann Color Space Conversion, also das Umsetzen von YUV in RGB beschleunigen, aber das war es dann auch schon. Ja. Auf dem Desktop kennt man daher so die VA-API, die Intel in ihren Treibern implementiert für ihre Video-Decoding-Einheiten. Ja. Viele von den Medienplayern unterstützen das inzwischen, allerdings ist es halt wirklich Intel-only. XBBA ist von AMD der Standard für X-Video Bitstream Acceleration, was im Grunde dasselbe macht wie VAPI, bloß mit einer anderen API, weil wir sind ja unterschiedliche Hersteller und müssen uns irgendwie differenzieren. Ja. Diese beiden APIs sind die, die sich in letzter Zeit so zum Standard entwickeln. Das ist einmal VDPOW, das ist ein Standard, den Nvidia irgendwann ins Leben gerufen hat, und Video for Linux, was ein Kernel-Interface ist. Ich werde dazu dann später noch kommen. VDPOW gab es die erste Implementierung im proprietären Treiber von Nvidia. Allerdings haben sie die komplette Spezifikation dafür offengelegt. Das heißt, jeder, der das möchte, kann selber wieder für seine Hardware ein Backend für VDPOW schreiben, um damit dann die Sachen zu beschleunigen. Das ist auch passiert. Das gibt es einen Mesa 3D State Tracker. Mesa 3D war ja irgendwann mal die OpenGL Library, hat sich inzwischen zu so einem Konglomerat von Beschleunigungs-APIs, die irgendwie im User-Space laufen, entwickelt. Da gibt es halt inzwischen auf Gallium 3D den State-Tracker für VDPOW, der dann wiederum Nvidia-Grafikkarten, Radeon-Grafikkarten ansprechen kann und vielleicht in Zukunft auch noch ein paar andere. VDPOW ist allerdings so ein ganzheitlicher Ansatz. Es hat meistens Plattformabhängigkeiten, da in VDPOW alles integriert ist, was ich mit Video machen möchte. Vom Dekodieren des Videos bis zum Anzeigen am Ende. Deshalb ist es zurzeit mit dem State Tracker und allen anderen Implementierungen, die es bisher gibt, haben sie immer eine Abhängigkeit auf den X-Server, auf das X11-Protokoll, da sie darüber das Anzeigen der dekodierten Videos am Ende implementieren. Dadurch wird es natürlich auch aus Anwendungssicht einfach zu nutzen, denn alles, was ich als Anwendung machen muss, ist einmal mir einen Kontext geben lassen, das Ganze entsprechend aufsetzen und am Ende lese ich nur noch meinen Bitstream aus irgendeiner Datei oder vom Netzwerk oder was ich halt implementiere, werfe ihn auf VDPOW und VDPOW kümmert sich um alles andere. Vom Dekodieren bis Anzeigen. Video for Linux ist so ein Standard, der sich inzwischen immer mehr etabliert, vor allem auch auf den Embedded-Geräten. Das ist ein einfaches Kernel-Interface, womit dann die ganzen Treiber, die am Ende die Beschleunigung implementieren, im Kernel laufen. Bei VDPOW ist es immer noch so, dass die ganzen Bits oder die ganzen Kommandoströme, die am Ende die Beschleunigungseinheit programmieren, im User Space zusammengesetzt werden, meistens dann durchs DRM-Interface irgendwie zur Grafikkarte weitergegeben werden und von dort dann ausgeführt werden. Bei Video for Linux haben wir eine definierte Schnittstelle in den Kernel und können dann die Treiber komplett im Kernel implementieren. Video for Linux, die Geräte lassen sich eigentlich in drei große Gruppen einteilen. Das sind einmal Source, was einfach Kamerageräte sind, denen wir bei Videodekodierung nicht so viel zu tun haben. Syncs, ja, ist eigentlich genau das, was auch DRM mit KMS am Ende da macht. Steuert irgendeine Ausgabeeinheit an, ist so ein bisschen redundant gewachsen. Es gibt Treiber, die beides können für spezielle Hardware, Video for Linux und DRM, aber eigentlich setzt sich zurzeit eher KMS für den Ausgabepfad durch und Video for Linux so für den Eingabepfad, also Kameras, jede USB-Kamera, die Sie an Ihren Rechner anschließen, ist am Ende über Video for Linux abgebildet und dann die Memory-to-Memory-Devices. Die heißen so, weil sie einfach nur von Speicher zu Speicherbereich arbeiten. Das heißt, beim Videodekodieren stecke ich vorne den Bitstream rein in das Gerät und kann hinten auf der anderen Seite der Schnittstelle dann meine fertig dekodierten Frames rausholen. Funktioniert genauso analog dann für Encoder und irgendwelche Konverter. Also zum Beispiel so einen Color Space Converter kann ich damit genauso abbilden. Dann werfe ich halt vorne mein Bild in Y und V rein und bekomme hinten RGB raus. Ja? Grafikkarten werden zurzeit meistens über VDPOW oder dieses State Tracker dort abgebildet, also die dann wieder auf den Pipe Driver dort mappen. Ja, wir haben Geräte, die bei Video for Linux am Ende Hardware-Einheiten nutzen. Das müssen nicht unbedingt Grafikkarten sein, also gerade auf den Embedded-Devices ist es ja sowieso alles so ein Konglomerat aus Hardware-Einheiten und da haben wir dann auch die Möglichkeit, durch dieses Interface halt spezialisierte Encoder, Decoder abzubilden, die dann halt einfach als Gerät mit im System auftreten und ich dort einfach vom User Space aus meine Sachen reinstecken kann und am Ende Hardware beschleunigt das Ganze wieder rausbekommt. Hardware beschleunigt an der Stelle allerdings erst nur so weit, dass halt von einem Speicherbereich in den anderen Hardware beschleunigt irgendwas getan wird. Die API ist relativ spezifisch für Video. Genau, Video for Linux bildet halt einfach einzelne Geräte ab. Bei Embedded Devices halt wirklich jedes Gerät, was irgendeine Hardwarebeschleunigung für Video bietet. Damit wird es natürlich für den User Space nicht mehr ganz so einfach, einfach nur vor einen Bitstream reinstecken, hinten irgendwie ein Bild auf dem Bildschirm zu bekommen, sondern ich brauche noch irgendeine Logik, die die verschiedenen Geräte verbindet und am Ende eine Videopipeline aufsetzen kann. Üblicherweise ist das inzwischen G-Streamer. G-Streamer ist auch wieder spezialisiert für diesen ganzen Medienkram. Es basiert auf einer Plugin-Architektur, wo jedes Plugin eine spezielle Aufgabe hat. Es macht eine bestimmte Sache und macht sie hoffentlich gut. Das sieht dann für eine typische Pipeline irgendwie so aus. Ich habe ein Plugin, was aus einer Datei lesen kann. Ich habe ein Plugin, was irgendwie den Datenstrom, der in der Datei enthalten ist, auftrennen kann, hier in Audio- und Videodatenströme und dann wieder Plugins, die diese dekodieren können und Plugins, die irgendwo das dann ausgeben. Für einen typischen Videodatenstrom haben wir das dann halt so, dass wir aus einer Datei lesen, das Ganze demuxen. Irgendwo hier wollen wir dann Hardwarebeschleunigung nutzen, um das Ganze zu dekodieren und hier hinten am Ende ein Plugin haben, was auf die aktuelle Display-Architektur mappt. Also entweder direkt auf dem Kernel-Mode-Setting-Interface aufsetzt, wenn ich nur Video ausgeben möchte, oder wahlweise dann halt auf den X-Server geht, dem X-Server die Bilder zum Anzeigen gibt oder auch in Zukunft dann Wayland dort hinten sitzt, der die ganze Display-Hardware ansteuert. G-Streamer kann vor allem halt das Aushandeln und Vergleichen von Pipeline-Attributen, das heißt, es kann die verschiedenen Medienarten abbilden und dann entsprechend suchen, welche Plugins passen. Das heißt, ich habe typischerweise einfach eine Pipeline, die vorne eine Datei hat, hinten irgendwo ein Anzeigegerät. Ich weiß, das Anzeigegerät kann Frames anzeigen im RGB-Format. Ich weiß, vorne ist die Datei. Und dann kann ich mich da so durchhangeln, indem ich gucke, was kommt aus der Datei raus. Typischerweise dann irgendeinen Container. Dann suche ich mir das Plugin, was den Container behandeln kann, dann suche ich, was aus diesem Plugin herausfällt, H264 Datenströme wahrscheinlich, und dann suche ich halt ein Plugin, was wieder dazu passt, um H264 in RGB Datenströme zu machen. Da ist dann halt noch der Vorteil, dass man da auch mehrere Plugins für dieselbe Aufgabe haben kann, die dann mit Prioritäten behandelt werden. Das heißt, ich kann auf der einen Seite ein Software-Plugin haben, was vielleicht wieder FFmpeg oder libAV nutzt, um den Datenstrom zu dekodieren. Oder ich kann halt einfach ein Plugin haben, was, wenn vorhanden, eine Hardware-Einheit nutzt, also auf VDV oder Video von Linux aufsetzt. Ja? Richtig. Genau. Genau, es gibt dann einzelne Plugins, die wieder mit dem Video for Linux reden können und dort dann rausfinden, was stellt der Kernel überhaupt an Geräten zur Verfügung, was können die, und die dann genauso als Plugin wieder abbilden. Wenn ich also ein Video for Linux Gerät habe, was halt H264 dekodieren kann oder eine Color Space Conversion machen kann, dann wird da jeweils ein Plugin bereitgestellt, was genau diese Eigenschaften hat, sodass dann dieses Matching der Plugins dort funktioniert. Ich am Ende halt transparent die Hardwarebeschleunigung nutzen kann. Großer Vorteil auch an G-Streamer ist, dass ich das Ganze dynamisch rekonfigurieren kann. Das heißt, ich kann Pipelines schon im laufenden Zustand haben. Das heißt, ich habe wahrscheinlich irgendeine Kamera, gebe das Bild von der Kamera irgendwo auf dem Display aus und kann dann im laufenden Betrieb mich entscheiden, noch weitere Elemente dazuzufügen, die dieses Bild verarbeiten und vielleicht ins Netzwerk streamen oder solche Sachen. Für einen ganz einfachen Videofall sieht das dann halt so aus. Das da ist so die Grenze zwischen Kernel und User Space. Aus dem User Space kommt typischerweise irgendwie der Bitstream, der liest eine Datei, hat einen Video-Bitstream zur Verfügung, schmeißt den am Ende über die Video for Linux API in einen Buffer, dann läuft der Decoder und am Ende bekomme ich wieder einen Buffer mit den neuen Daten. Am Ende möchte ich es irgendwo anzeigen. Einfachste Methode dafür ist dann, dass ich im User Space wiederum Memory Copy mache, indem ich einfach aus den Daten, die mir der Decoder geliefert hat, rauslese und wieder in irgendeinen Framebuffer schreibe. Das klingt jetzt nicht sonderlich effizient, deswegen gibt es dafür dann auch noch Lösungen. Jetzt noch schnell zum Video encodieren. Da haben wir jetzt hauptsächlich auf Android die OpenMax API. Das ist auch wie OpenGL von Kronos spezifiziert. Hauptsächlich auf Android gibt es dann Implementierungen von irgendwelchen Herstellern, die halt ein Interesse daran haben, dass ihre Hardware-Einheiten genutzt werden. Auf dem Desktop gibt es jetzt relativ neu da auch einen Mesa 3D State Tracker, der wiederum von AMD geschrieben wurde, um die Video-Encodier-Einheiten, die auf den neueren GPUs zur Verfügung stehen, zu nutzen. Wir machen das also genauso wieder, Kommandoströme im User Space aufbauen über den OpenMax State Tracker und das Ganze dann per DRM an die Grafikkarte weitergeben, die dann das tatsächliche Encodieren erledigt. Im Embedded-Bereich ist es auch wieder Video for Linux, weil das ist die API, die wir sowieso schon kennen von verschiedenen anderen Geräten. Also nutzen wir einfach die. Was kann man mit OpenGL in der Videopipeline machen? Also klassischerweise bekannt ist wahrscheinlich allen, dass OpenGL einfach als Videoquelle genutzt wird. Ich kann über OpenGL 3D-Szenen rendern lassen, diese dann halt irgendwo wieder als Video verwenden und was auch immer damit tun. Allerdings gibt es noch mehrere Möglichkeiten, wie ich OpenGL auch in so eine Pipeline einbinden kann. Zum Beispiel der VDPAU-State-Tracker, der in Mesa vorhanden ist, nutzt die OpenGL-Fähigkeiten der Grafikkarte, um zum Beispiel einen Deinterlacer zu implementieren. Das heißt, bei klassischen TV-Bildern hat man ja immer diesen Versatz drin, Zeilenversatz, werden immer nur Halbbilder angezeigt und wenn das Material in diesem Format gespeichert wird, muss ich es, bevor ich es auf so einem TFT oder ähnlichen Display anzeigen kann, zuerst zusammenführen in ein Gesamtbild. Das wird als Deinterlacing bezeichnet und das kann man zum Beispiel über die Shader der Grafikkarte beschleunigen. Das sind einfach kleine programmierbare Recheneinheiten, die normalerweise halt einfach zum Rendern der 3D-Grafik verwendet werden. Ich kann sie allerdings auch missbrauchen, indem ich einfach ein interlaces Bild von reinschmeiße, ein entsprechendes Programm auf den Pixeln ausführe und am Ende das Ganze als Progressive-Bild wieder rausbekomme. Für G-Streamer gibt es da auch einige GL-Plugins, die genauso wieder einen Deinterlacer implementieren oder auch einen Color Space Converter. Also das sind alles so Aufgaben, die man klassischerweise auf den Shadern der GPU relativ effizient ausführen kann. Ein Color Space Converter ist an der Stelle meist nichts anderes als eine Matrix-Multiplikation auf den Pixeldaten. Das funktioniert auf einer Grafikkarte sehr gut. Wenn man das Ganze jetzt zusammenfügen möchte, haben wir schon in der vorherigen Folie gesehen, dass dann meistens irgendwo Kopien eingefügt werden. Wir haben in einer typischen G-Streamer-Pipeline sehr viele Elemente, die irgendwie nacheinander hängen, um dann den Gesamtprozess des Dekodierens zu leisten. Zwischen jedem dieser Prozesse muss irgendwie Speicher ausgetauscht werden. Das ging bis vor kurzen immer innerhalb einer API ganz gut. Ich konnte mir zum Beispiel für DRM Frame Buffer Speicher am Ende ein Handle geben lassen, was ich mit einem anderen Prozess austauschen kann. Ich kann genauso bei Video for Linux über eine spezielle API Uses Pointer dann einfach den Pointer, den ich zurückbekomme, auf den Kernel-Speicher wiederverwenden, um ihn wieder in ein Video for Linux-Device zu schmeißen. Das war allerdings alles relativ fragil und hat nicht in allen Lagen funktioniert, vor allem auch beim Übergang zwischen zwei APIs. Das heißt, ich habe ein hardwarebeschleunigtes Dekodieren in Video for Linux, habe ein hardwarebeschleunigtes Ausgeben mit DRM oder KMS und muss dazwischen kopieren. Natürlich irgendwie ineffizient ist. Dafür gibt es seit einiger Zeit im Linux-Kernel, Kernel 3.6, glaube ich, war der erste, der das eingeführt hat, die DMABAF-Handles. Das ist ein einheitliches Konzept im Linux-Kernel, um Speicherbereiche, die von Hardware-Einheiten verwendet werden, zwischen verschiedenen Prozessen oder Teilen von Prozessen auszutauschen. Das läuft einfach darüber, dass jeder Speicherbereich, den irgendeine Hardware-Einheit für sich allokiert, am Ende wieder als File-Handle abgebildet werden kann. Und damit ein Weiterreichen sehr einfach möglich wird. Es funktioniert in Linux darüber, dass ich zum Beispiel File-Handles schon seit Jahren einfach in Unix-Domain-Sockets stecken kann und damit File-Handles von Prozess zu Prozess weitergeben kann und das Ganze auch wirklich gerichtet ausführen kann. Das heißt, ich habe ein Socket, was zwei Prozesse verbindet und ich gebe ein Handle auf einen Speicherbereich einfach per Domain-Socket weiter an den Prozess, den ich da auch treffen möchte. Das heißt, ich muss für so ein typisches Ausgabeszenario dann nicht mehr kopieren. Das heißt, ich stecke meinen Bitstream einmal wahrscheinlich per Kopie in das Video for Linux Device, was allerdings relativ billig ist, da so ein Video-Bitstream noch relativ geringe Datenraten hat. Nach dem Dekodieren kann ich mir dann von der Hardware-Einheit oder von der API, die diese Hardware-Einheit bedient, ein DMABAF-Handle geben lassen, was einfach auf diesen Speicherbereich referenziert. Und kann dieses dann wieder in den Ausgabepfad weiterreichen, der dieses Handle einfach wieder zurück über interne Kernel-APIs zurück in den Speicherbereich verwandeln kann und dann direkt zum Beispiel ein Overlay von diesem Speicherbereich aus bedienen. Sicherheit ist natürlich da auch ein sehr großes Thema. Ich möchte wahrscheinlich, wenn ich ein Video dekodiere, das nicht mit jedem Benutzer auf dem System teilen. Da kommt dann halt dieser Punkt mit den gerichteten Weitergaben von den Handles über die Domain-Sockets ins Spiel. Eine typische Pipeline, die mit DMABAF arbeitet, wäre zum Beispiel sowas. Als erstes haben wir eine UVC-Kamera, also USB-Videokamera, wie sie in fast jedem Laptop irgendwie zu finden ist. Die wird typischerweise über die Video for Linux API bedient. Die schreibt in irgendeinen Speicherbereich, den der Treiber sich selbst allokiert. Hier oben kommt dann das GStreamer Plugin zum Tragen, was diese UVC-Kamera abbildet, welches sich allerdings hier dann nicht mehr den Speicherbereich selber geben lässt, sondern nur noch einen Verweis darauf. Eben das DMABAF-Handle, was einfach als File-Descriptor abgebildet wird. Das kann dann innerhalb von GStreamer weitergereicht werden und zur nächsten Hardware-Einheit, die wieder über ein GStreamer-Plugin in V4L2 abgebildet ist, weitergereicht werden. Intern im Kernel hier unten passiert dann einfach das, dass über eine Kernel-API der Treiber des Hardware-Scalers, also das ist einfach ein Beispiel für, wir blasen ein Video von 640, 480 auf die Screengröße auf. Dazu kann man typischerweise irgendwie einen Scaler gebrauchen. Der Treiber, der diese Hardware-Einheit bedient, kann sich dann einfach wieder den Speicher holen, den die USB-Videokamera genutzt hat, um dort ihre Daten abzulegen. Das heißt, ohne Kopie kann dann dieser direkt die Daten einlesen und wieder in einen eigenen Buffer, den er sich selbst allokiert, zurückschreiben. Darauf kann ich mir dann wieder ein File-Descriptor holen, DMA-Buff-Handle, und das Ganze in den Ausgabepfad weitergeben, welcher wieder nur den Speicher referenziert. Dadurch habe ich am Ende genau zwei Stellen, in denen ich in den Speicher schreiben muss. Einmal hier die Kamera, die irgendwo ihre Daten ablegen muss, und zweitens der Scaler, der dann die Daten, die er produziert, irgendwo ablegen muss. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir jeweils hier ein Schreiben, dann lesen in den User Space, wieder in den Kernel schreiben, lesen in die Hardware-Einheit, schreiben in den Speicherbereich, lesen in den User Space und wieder schreiben in die Hardware, die dann diesen Speicherbereich wieder auslesen muss. Was gerade, wenn wir an Full-HD-Auflösungen denken, dann schon zum Problem wird, da wir auf Embedded Devices oder auch im Laptop relativ begrenzte Speicherbandbreiten zur Verfügung haben. Typischerweise auf dem Embedded Device die 4-5 GB pro Sekunde. Ein einzelner Full-HD-Datenstrom benötigt ungefähr 500 MB pro Sekunde bei 60 Frames pro Sekunde. Wenn man den mehrfach liest und schreibt, reicht das dann einfach nicht mehr. Genau. Zukünftig wird es dann noch ein erweitertes Konzept bei DMA-Buff geben. Dort werden wir dann versuchen, Caps, so wie sie jetzt auch im User Space von V4L2 genutzt werden, auf die DMA-Eigenschaften von den verschiedenen Geräten zu mappen, um dann den Austausch noch effizienter zu machen. Das heißt, derzeit kann es passieren, dass ein Gerät den kompletten Speicherbereich des Systems sehen kann, ein anderes Gerät allerdings nicht. Das Gerät, was zuerst reinschreibt, beispielsweise die Kamera, weiß davon allerdings nichts, schreibt in den unteren Speicherbereich des Systems. Der Scaler, der die Daten dann bearbeiten soll, kann nur den oberen Speicherbereich des Systems sehen und kann damit mit dem Buffer, den er bekommt, nichts anfangen. Das sind derzeit noch so die Limitierungen, die da vorhanden sind. In Zukunft lässt sich das dann auch über APIs im Kernel wieder lösen. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Genau. Effizienzverbesserungen beim Sharing heißt, wenn man vorher den gesamten Datenpfad kennt, den ein Buffer nehmen wird, wie es meistens bei G-Streamer oder ähnlichen Videopipelines der Fall ist, kann man dann vorher allen Geräten Bescheid sagen, dass andere Geräte an diesem Datenpfad beteiligt sind. Das heißt, bevor überhaupt ein Buffer allokiert wird, in dem am Ende geschrieben oder gelesen wird, kennen sich alle Geräte gegenseitig und können damit die beste Platzierung des Buffers vorher aushalten. Ja. Das war's auch schon. Danke. Ja. Ich würde noch ein bisschen
Sind die Fragen richtig verständlich? Nein.
Die Frage war, wie V4L2 und zum Beispiel Wayland oder der X-Server sich einig werden, wer Kontrolle über die Grafikhardware hat. Video for Linux wird zurzeit nicht auf diesen ganz integrierten Grafikkarten eingesetzt, da wird typischerweise eher VDPOW genutzt, eben genau weil ich dort diese Kontrolle habe. Video for Linux bezieht sich meistens nur auf einzelne Hardware-Einheiten, die bestimmte Aufgaben erfüllen können. Also wie beispielsweise in diesen Embedded Devices auch zu finden. Für VDPAU zum Beispiel funktioniert das dann ganz einfach darüber, dass die Command-Strings, die Decoder-Einheit steuern, genauso behandelt werden wie die Command-Streams, die am Ende die 3D-Einheit steuern und der Kernel am Ende jeden dieser Teile eine bestimmte Laufzeit einräumt. Das heißt, der User Space baut Command-Streams auf, die genau das tun, was er möchte, also Video dekodieren oder 3D-Grafik anzeigen, übergibt die an den Kernel und der Kernel führt dann zur richtigen Zeit auf der Hardware die Sachen aus. Für Video for Linux und Wayland zum Beispiel gibt es dann natürlich die Möglichkeiten, wieder über DMA-Buff die ganzen Sachen zu handeln, dass jeder nur den Teil, den er wirklich benutzt, ansteuert. Das heißt, Wayland möchte normalerweise nichts anderes tun, als Sachen auf dem Bildschirm anzeigen oder zusammen Composite. Das sind zwei Teile von der Grafikkarte, einmal Anzeige, einmal 3D. Die Dekodierung läuft typischerweise auf eigenen Hardware-Einheiten, die durch einen eigenen Treiber abgebildet werden können. Dann kann einfach wieder das Austauschen der Buffer über das DMA-Buff-Interface erfolgen. Das heißt, die Applikation dekodiert einen Buffer, lässt sich einen DMA-Buff-Handle auf diesen Buffer geben und gibt die dann einfach an den Server weiter. Das Ganze in den Ausgaben.
Gut, danke. Gibt es weitere Fragen? Einen Moment bitte.
Das DMA-Buff ist jetzt aber so noch nicht sozusagen integriert, sondern das ist jetzt erst im Kommen. Und also gibt es das jetzt schon in Paketquellen? Kann man das schon benutzen? Ist das noch in der Entwicklung hauptsächlich?
DMA-Buff soll aus Anwendungssicht am Ende relativ transparent sein. Wenn ich eine Anwendung schreibe, verwende ich typischerweise irgendeine Middleware wie GStreamer, die mich damit nicht belastet. GStreamer implementiert inzwischen große Teile von dieser DMA-Buff-API. Da ist dann Michael der Ansprechpartner. Das DMA-Buff wird langsam aber sicher über den gesamten Kernel ausgerollt. Das heißt, es ist jetzt in Video for Linux und DRM zum Beispiel verfügbar und in ein paar anderen Subsystemen teilweise. Es wird jetzt über den gesamten Kernel ausgerollt, damit das Buffer-Sharing zwischen verschiedenen Hardware-Einheiten dann immer funktioniert darüber.
Und ab welcher Kernel-Version kann man, also ist es dann dabei?
Wie gesagt, die ersten DMA-Buff-Integrationen waren Kernel 3.6. Das ist allerdings bis heute nicht abgeschlossen. Also das heißt, bei DRM zum Beispiel wird der DMA-Buff für das Prime-Buffer-Sharing genutzt, wenn zwei Grafikeinheiten zusammenarbeiten sollen. Das ist jetzt schon drin und funktioniert. Genauso wie bei Video for Linux, das Sharen darüber ziemlich gut funktioniert. Allerdings gibt es überall noch Ecken und Kanten, die zu beachten sind, aber die werden jetzt langsam ausgeräumt.
Okay, danke.
Frage hast du eigentlich gleich schon beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, wie das mit dem Prime-Support und dem A-Buff funktioniert. Oder auch nicht. Weil ich kann mich dunkel erinnern, dafür wurde es ursprünglich mal entwickelt. Zumindest auch.
Auch, ja, genau. Also Prime war einer der ersten Nutzer, der auf diesen DMA-Buff-Zug aufgesprungen ist, weil es einfach dort die natürliche Abstraktion ist. Das heißt, ich habe eine Grafikkarte, die irgendetwas rendert in einen Buffer, den sie sich selber allokiert hat, typischerweise sogar in ihrem eigenen Speicher. DRM kannte halt schon dieses Konzept von Buffer-Handles, also nur Referenzen auf Speicher, was dann typischerweise die GEM-Handles waren, vom GEM-Buffer-Manager. Die sind allerdings unsicher, wenn ich zwischen Prozessen die hin und her schieben möchte, da ich immer so ein Handle nur auf dem gesamten System freigeben kann oder gar nicht freigeben kann. Deswegen war Prime da einer der ersten Nutzer. Das heißt, ich habe einfach für den Frame-Buffer, in dem die eine Grafikkarte rendert, ein GEM-Handle für den Buffer, kann darüber dann über die Prime-Interfaces einfach ein DMA-Buff erzeugen und diesen DMA-Buff dann zur anderen Grafikkarte transferieren und sagen, nutze bitte diesen DMA-Buff zum Anzeigen. Dort ist dasselbe Problem, was jetzt teilweise gelöst wird, dass wir halt unterschiedliche DMA-Eigenschaften haben. Dass typischerweise eine dedizierte Grafikkarte mit eigenem Speicher ihre gerenderten Bilder primär in ihrem eigenen Speicher ablegen möchte. Die integrierte Intel-Grafikkarte zum Beispiel diesen Speicher dann aber nicht sehen kann. Das heißt, da muss irgendwie noch eine Aushandlung geschaffen werden. Da gibt es derzeit relativ viel User-Space-Logik, die irgendwie in den X-Server-Treibern dann vergraben ist, die man aber gerne loswerden würde. Also das funktioniert in einigen Fällen ganz gut, in anderen Fällen kann es auch richtig auf die Nase fallen.
Gut, danke. Weitere Fragen bitte? Gut, wenn das nicht der Fall sein sollte, würde ich sagen, wieder etwa 10 Minuten Pause. Erstmal herzlichen Dank an den Referenten. Sie stehen sicherlich individuell noch für weitere Fragen zur Verfügung.